Also, ich bin Alexander Ohsung, ich bin Reporter beim Spiegel im Augenblick in Tel Aviv. Bin jetzt, um ehrlich zu sein, 20 Jahre in diesem Herbst beim Spiegel und war vorher 9 Jahre bei der Berliner Zeitung als Wirtschaftsredakteur, später als Reporter und dann am Ende als Chefreporter.
Es war auch nachzulesen, dass Sie sogar die DDR-Zeit kennen als Volontär.
Das ist richtig.
Und jetzt haben Sie ein besonderes Interview gehabt, kann man fast sagen. Die neuen Besitzer der Berliner Zeitung, die Familie Friedrich, haben Sie als Erster für ein Interview getroffen. Was hatten Sie für einen Eindruck letztlich von den Personen?
Einen, sagen wir mal, einen sehr ungewöhnlichen und sehr erfrischenden Eindruck und auch einen sehr sympathischen Eindruck und einen sehr energiegeladenen Eindruck. Sie wirkten auf mich, und das war natürlich auch extrem erstaunlich, und sie wirkten sehr offen. Ich habe ja öfter mit Leuten aus Chefetagen von Medienunternehmen zu tun gehabt, und mit dieser Offenheit ist mir eigentlich da keiner begegnet wie die beiden. Die haben also sehr, sehr offen auch über ihre Unerfahrenheit geredet und über ihren Versuch, dass es ein Versuch ist. Nicht so viel über Gewissheiten, fand ich sehr sympathisch. Und die zweite Sache, die mich natürlich sehr gefreut hat, ist, als jemand, der bei der Berliner Zeitung ja angefangen hat, lange gearbeitet hat und die auch mitbekommen hat, wie die verkauft worden ist und wie die in Westhände gegangen ist, wie Besitzer und Chefredakteure, die immer aus dem Westen kamen, mit der Zeitung rumexperimentiert haben, Dinge gemacht haben, die nicht gut waren, glaube ich, für die Zeitung. Und sie am Ende irgendwie mehr oder weniger abgeschrieben haben. Und jetzt kommen sozusagen 30 Jahre nach dem Mauerfall zwei Ostberliner oder zwei Ostdeutsche und kaufen die Zeitung zurück irgendwie, habe ich den Eindruck. Und das an sich wirkte auf mich schon fast wie so ein Event zum 30. Jahrestag des Mauerfalls und hat mich wirklich sehr, sehr gefreut.
Als Sie die Berliner Zeitung verlassen haben, 1999, so ein bisschen habe ich das beobachtet, in Etappen zum Spiegel. Sie waren zeitgleich Spiegelautor und für die Berliner Zeitung tätig. Woran ist es letzten Endes gescheitert, dass die Berliner Zeitung nicht zur Washington Post wurde, wie Erich Böhme damals ja, proklamierte geradezu?
Ja, da gab es ja verschiedene, sagen wir mal, Etappen. Das war deutlich zu früh, glaube ich, die Washington Post-Phase. Dazu war die Stadt und das Land ohnehin noch viel zu gespalten, glaube ich, die Leserkreise noch viel zu gespalten. Dann gab es den zweiten Anlauf, der war, glaube ich, 96 oder 97, als Michael Mayer zu der Zeitung kam von der Presse aus Österreich und Gruner + Jahr nochmal beschlossen hatte, richtig Geld reinzupulvern. Da sollte es mal die New York Times werden, wenn ich mich richtig erinnere. Der hörte auch so einen Zeitungsdesigner aus Amerika, der die Stadt riechen wollte, wie er sich ausdrückte, der hier durch die Straßen ging und die Stadt roch, um diese Gerüche in sein Layout einfließen zu lassen. Aber er holte eben wirklich extrem viel gute Journalisten zu der Zeitung, und da gab es nochmal so einen Schub. Und ich glaube, in dieser Zeit war die größte Wahrscheinlichkeit, dass die Zeitung den Sprung schaffen kann. Da haben die Leute hingeguckt, da waren Feuilletonisten von der FAZ da, da waren Leute von der Zeit da, da waren der Sportchef kam von der Süddeutschen Zeitung. Das war irgendwie eine tolle Zeit, und dann ging denen aber irgendwie Luft aus. Gruner + Jahr holte Mayer zum Stern, wo er relativ schnell scheiterte. Und dann hatten die irgendwie, ich habe später mit Schulte Hillen mal gesprochen, der sagte dann, es war eine tolle Zeit, wir haben so ein bisschen mit der Zeitung rumgespielt. Und dann hatten sie offenbar wie so eine Katze die Lust verloren in der Zeitung, zogen das Geld zurück, die Chefredakteure hatten weniger Geld, und da ging irgendwie diese Energie verloren, glaube ich.
Dann kam die sogenannte Heuschrecke, David Montgomery, dann kam Alfred Neven-Dumont. Alfred Neven-Dumont hat ja dann schon versucht, die Zeitung auch wieder aufzubauen, zusammen mit der Frankfurter Rundschau, ist bei beiden Projekten, wie man jetzt deutlich sehen kann, gescheitert. Beide Projekte hat Dumont jetzt nach und nach abgestoßen. Ist denn da überhaupt noch ein Potenzial, mit dem die neuen Eigentümer arbeiten können, oder sind nicht die ganzen guten Leute, ist der gute Geist nicht schon dahin?
Also, das kann ich nicht einschätzen. Dazu bin ich vielleicht auch zu weit weg. Ich kann sozusagen, Dumont habe ich noch kennengelernt. Der hatte mich vor ein paar Jahren noch mal angesprochen, selbst Chefredakteur zu werden. Ich habe oft mit ihm darüber gesprochen. Ich habe immer für einen Fehler gehalten, diese Synergie mit der Frankfurter Rundschau. Das war Quatsch, und ich konnte ihn noch innerhalb von wenigen Minuten davon überzeugen. Dumont, also, nee, war eben auch ein ziemlicher Charakter, dass das Quatsch war und dass man da wieder auseinandernehmen muss. Und ich glaube, es sind immer noch gute Leute da. Ich habe heute mal mir die Zeitung gehört. Ich lese die natürlich auch jetzt nicht so regelmäßig, aber war ein toller Text von Frank Junghähnel über zum 70. Geburtstag von Bruce Springsteen. Wunderbar, der könnte in jeder großen Zeitung stehen. Ich glaube, es gibt immer noch wirklich gute Leute da. Und ich habe den Eindruck, dass, also zumindest die Reaktion auf dieses Interview zum Beispiel auch, es gibt ja viele, viele unzufriedene Journalisten in dem Land. Man muss gucken, was die für Möglichkeiten überhaupt haben, die Interesse haben, an irgendeinem neuen Projekt mitzumachen. Und ich hoffe sehr, dass sozusagen mit den guten Leuten, die da sind und Leuten, die vielleicht dazukommen, da irgendwas möglich wäre.
Sie haben im Interview mit den beiden Käufern den Begriff Punk notiert. Kann Punk tatsächlich so eine Zeitung retten, die ihren Kundenstamm im Osten hat und vermutlich 60 plus?
Ich glaube, also dieses positive Punk, ich glaube, das hat damit zu tun, dass sie wollten damit dokumentieren, dass sie in all ihren Firmen und all ihren Unternehmungen irgendwie unkonventionell herangehen, dass sie sozusagen keine Gewissheiten akzeptieren. Und das hatte weniger mit dem Durchschnittsalter der Berliner Zeitungsleser zu tun, wenn man so sieht, die Sex Pistols und The Clash und so könnten jetzt mittlerweile auch Berliner Zeitungsleser sein, vom Alter her. Aber damit hat es, glaube ich, weniger zu tun. Ich glaube auch, viel bemerkenswert ist, dass Sie an der Stelle gesagt haben, als ich Sie gefragt habe, was ist denn mit den treuen Berliner Zeitungslesern, die da die Zeitung seit vielen Jahrzehnten lesen, und Sie gesagt haben, oder er hat es gesagt, die werden verschwinden. Also sozusagen, dieser Ansatz ist ja nicht, wir müssen jetzt krampfhaft diese alten Leser halten, sondern wir wollen neue Leser gewinnen. Wir wollen, und das, glaube ich, ist richtig.
Aber der Satz, die werden verschwinden, ist natürlich so, man kann das abwarten, bis die bisherigen Zeitungsfans sozusagen ausgestorben sind und die Papierzeitung damit ausstirbt. Aber momentan tragen sie das Geschäft. Das
übrig. Ich glaube auch nicht, dass sie die jetzt irgendwie loswerden wollen oder vor den Kopf stoßen wollen oder so. Ich glaube eher, dass er sozusagen die Zukunft sozusagen des Zeitungsmediums, des Tageszeitungsmediums irgendwie versucht hat zu umreißen. Und das ist in der Tat so, glaube ich. Damit muss man sich irgendwann abfinden, dass man, er sagt ja dann auch im nächsten Satz, diese Lücke muss gefüllt werden. Meine Kinder müssen irgendwas haben, wofür dieser ja immer noch tolle Titel Berliner Zeitung für sie irgendwie steht. Und der wird nicht in den Printbereich sein. Er sagt auch, und da bin ich mir auch nicht so sicher, er sagt ja auch, Zeitung wird es immer geben, Printprodukte wird es immer geben, die haben eine siebenstellige Summe für diese Druckerei ausgegeben, womöglich als Statussymbol, wofür es Printprodukte geben wird. Vielleicht gibt es auch mal wieder ein Revival, aber die Zukunft, glaube ich, ist es nicht. Es wird immer sozusagen, er sagt ja auch, es ist ein Business Case, also es ist kein Geschäftsmodell dieser Printbereich, sondern sie konzentrieren sich, glaube ich, auf andere Sachen.
Sie haben die beiden getroffen im Verlagsgebäude, ja, in der alten Jakobstraße, dem neuen Verlagsgebäude. Sie haben damals noch am Alexanderplatz gearbeitet. Wenn Sie jetzt auch so die Stimmung vergleichen, damals, als Sie weggegangen sind, mit dem, was da jetzt, ich sag mal, jetzt übrig geblieben ist, so ein bisschen despektierlich, glauben Sie, dass man das auch mit dieser Mannschaft hinbekommt, in diesem Großraumbüro?
Also die Stimmung in der Zeitung kann ich schlecht beschreiben. Ich bin da reinmarschiert, und bin gleich in so ein Glasbüro gegangen und habe mich mit den beiden 2,5 Stunden unterhalten und bin dann wieder rausmarschiert, weil ich zum Zug musste. Ich kann wenig zu der Stimmung sagen. Ich kann und kenne viele von diesen Autoren, die für die Berliner Zeitung schreiben, und glaube, dass die gut sind. Und ich glaube auch, dass die, ich glaube den beiden auch, dass die sagen, sie haben da irgendwas sowas wie Erlösung verspürt nach all den schlechten Nachrichten. Die Berliner Zeitung ist in den letzten Jahren auch sozusagen unter anderem auch von der Konkurrenz runtergeschrieben worden. Wenn ich jetzt auch zum Beispiel meine Spiegelgeschichte sehe, die ist dann wieder illustriert worden mit so fallenden Kurven. Und die Berliner Zeitung sollte irgendwie, das sollte demonstrieren, die am schärfsten fallende Kurve darstellen. Es ist sozusagen, mein Chefredakteur hat versucht, noch in die Unterzeile irgendwie hochdefizitär reinzuschreiben. Es ist, da gibt es so ein Bewusstsein, so eine Gewissheit, so einen Glaubenssatz, die sind am schlimmsten dran. Und der Tagesspiegel ist irgendwie die progressive Kraft in dieser Stadt. Und ich glaube, die sozusagen, es ist schwer für so ein Unternehmen zu arbeiten, das dann irgendwie diesen Ruf verpasst bekommt, auch von den Kollegen verpasst bekommt, und sozusagen die Alten, die Aussterbenden zu sein. Und ich glaube, dass jetzt sozusagen solche Leute da reinkommen, die so eine Energie ausstrahlen, man muss wirklich gucken, ich habe überhaupt keine Ahnung, was daraus wird, ist erstmal irgendwie eine Erleichterung.
Sie sagten, Sie haben 2,5 Stunden, bis Sie tatsächlich selbst zum Zug mussten, mit den beiden gesprochen. Sie seien schon früher unter Dumont-Zeiten gefragt worden, ob Sie nicht Chefredakteur werden wollten. Können Sie sich vorstellen, bei der neuen Berliner Zeitung eine Rolle zu spielen?
Nee, im Moment nicht. Im Moment lebe ich in Tel Aviv für den Spiegel und bin eigentlich sehr zufrieden, auch als Reporter. Aber man keine Ahnung, ich habe damals lange drüber nachgedacht, weil die Berliner Zeitung natürlich irgendwas ist, was mir sehr, sehr am Herzen liegt. Mit dieser Zeitung bin ich eben durch diese Wende gegangen und durch die aufregende Nachwendezeit. Und ich habe da, genau, also da habe ich irgendwie, sozusagen, wenn es irgendwie, es gibt so als Journalist, so Corporate Identity ist ja ein bisschen schwierig, aber wenn es sowas gibt, dann ist
so ein Heimatgefühl.
So ein Heimatgefühl, dann ist es am ehesten diese Zeitung.
Aber wenn Sie dennoch vielleicht sowas wie einen Ratschlag formulieren könnten oder eine Lebensweisheit, was würden Sie als ehemaliger Chefreporter der Berliner Zeitung als Wirtschaftsjournalist gerne weitergeben wollen? Worauf sollte man vielleicht achten, um das eigentliche Kernelement der Berliner Zeitung nicht zu schleifen?
Ach, ich weiß nicht. Also ich war erstmal Wirtschaftsredakteur zu Ostzeiten, da sozusagen zu Planwirtschaftszeiten. Ich weiß nicht, ob da so der richtige Background für so einen Tipp für die Zukunft liegt. Ich glaube, und das haben die, glaube ich, auch irgendwie verstanden. Also ich bin natürlich Reporter. Ich bin immer jemand, der Geschichten erzählt haben will, der tiefgründige Geschichten, der glaubt, dass der Schlüssel zu gutem Journalismus in der Zeit liegt, die man sozusagen sich gibt, in Zugang, den man zu Dingen hat. Und wenn man auf solche Dinge achtet, dann entsteht irgendwie ein Ton. Und ich glaube, die haben was vom seriellen Erzählen, von Dingen, die sie weiterverfolgen wollen, von Fragen, die in der Gesellschaft stehen und nicht beantwortet werden, offen durch den Journalismus. Die sind sich schon sehr bewusst, dass wir Journalisten eben auch in so einer Bubble leben und sie wollen da raus. Und das sind alles, glaube ich, ganz gute Ansätze.
Ich habe aus dem Interview irgendwie interpretiert, dass die beiden auch gerne so ein bisschen Agenda-Setting betreiben wollen, nicht im Sinne von politische Gesetzgebungsprozesse anstoßen, aber was so den Geist in Deutschland angeht, da gibt es so zwischen den Zeilen schon so ein paar Botschaften, oder?
Also den Verdacht hatte ich auch so ein bisschen, deswegen habe ich Sie auch gefragt, ob Sie nicht lieber Politiker werden wollen. Wollen Sie nicht, weil Sie dann nicht mehr das Auto fahren können, was Sie wollen, hat er erzählt. Das wäre, glaube ich, ein Fehler. Also, aber das als Motiv verstehe ich jetzt schon, dass man sagt, wir sind unzufrieden, wir registrieren, dass die Gesellschaft auseinanderfällt, wir registrieren, dass wir, wie man im Englischen sagt, die Journalisten immer so preaching to the choir, dass wir eigentlich immer nur für die Leute schreiben, die ohnehin unserer Meinung sind und andere gesellschaftliche Kreise überhaupt nicht mehr erreichen. Und wir wollen da nicht weiter polarisieren, sondern wollen auch irgendwie harmonisieren. Den Ansatz verstehe ich. Sozusagen, wenn die Frage ist, man darf, glaube ich, als ich weiß nicht, was man darf, aber ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist, als Missionar in so ein Unternehmen zu gehen.
Gleichzeitig ja zum Beispiel beim Spiegel, Augstein als Gründer und dann Herausgeber hat ja dennoch auch mitgewirkt, wenn es darum ging, das Blatt in eine Richtung zu schieben.
Ich glaube, neben Dumont hat irgendwelche Leitartikel umgeschrieben und hat sich mit den Bürgermeisterkandidaten, die saßen immer zu Hause bei ihm vorher, und der hat natürlich auch irgendwie eine Agenda betrieben. Ich glaube, das ist auch ganz normal. Ich halte es trotzdem nicht für eine gute Idee. Ich verstehe es und ich finde es auch nicht unsympathisch, sondern eher sympathisch. Aber ich glaube, dieses Chefredakteursprinzip sollte schon irgendwie erhalten bleiben.
Alexander Osang, vielen Dank für das Interview.
Hey,
danke.
Vergnügen.